Was braucht es in der Führung, um Lean gut einzuführen, um die Lean-Transformation gut zu gestalten? Darüber reden wir heute, aber wir werden auch einen ganz großen Schwerpunkt darauf legen, was ein dysfunktionaler Lean-Manager ist. Da gibt es nämlich 12 Archetypen, wie Führung nicht gut funktioniert, ist das eine, aber wir wollen natürlich auch darüber reden, wie es gut funktioniert und dabei eben nicht auf Lean-Methoden in erster Linie schauen, sondern über die Frage der Führung und der Haltung reden und die Frage diskutieren, ob Haltung vielleicht auch das Unwort des Jahres ist. Willkommen im Fabrik der Zukunft Podcast. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Und heute ist zu Gast Jörg Zuzinski. Er ist Gründer von Flussgrad 1. Er ist Podcaster vom Podcast Der Wertstrom und er ist im aktiven Ruhestand. Er hat für sein Lebenswerk im Bereich Lean und Führung den Lean Base Award gewonnen. Und er ist heute hier zu Gast. Hallo Jörg. Schön, dass du da bist.
Hallo Tobias und vielen Dank für die erneute Einladung zu deinem Podcast. Ist ja schon das dritte
Mal. Ja, richtig, genau.
Ja, da sieht man, dass ich gerne zu dir komme. Oder aber, dass ich dich gerne zu Gast habe.
Vielleicht
ja.
Auch. Vielleicht ist es auch das. Ja, du warst viele Jahre bei ASMPT, dort als Vice President tätig, übergreifend für Operations. Jetzt bist du in einer neuen Rolle. Wie kommt es dazu?
Ja, ich habe ja über 40 Jahre in der Industrie gearbeitet, davon über 33 Jahre in der Führungsverantwortung und die letzten 20 Jahre auf dem Executive Level. Du weißt, ich war von meiner Aufgabe immer begeistert. Ich konnte enorm viel gestalten. Ich habe wirklich Spaß daran gehabt, zusammen mit meinem Team nach Höchstleistung zu streben. Aber ich hatte halt auch vor Augen, dass, und das ist ja für jeden irgendwo unvermeidlich, dass da so eine dritte Lebensphase vor einem steht. Und die wollte ich halt nicht einfach so geschehen lassen, sondern tatsächlich aktiv und auch rechtzeitig begehen. Ja, und deswegen habe ich mich entschieden, ranzugehen, wenn es eben am schönsten ist. Und habe das 2 Jahre im Stillen geplant und dann im vergangenen Jahr meine Aufgaben an meinen Nachfolger übergeben, das Unternehmen verlassen und eben neue Aktivitäten gestartet.
Sehr schön. Und du hast jetzt auch den Lean Base Award gewonnen für dein Lebenswerk im Bereich Lean und Führung. Das ist wirklich stark. Also herzlichen Glückwunsch da auch dazu von meiner Seite.
Ja, danke. Das war eine totale Überraschung für mich. Ich habe damit nicht gerechnet. Üblicherweise, wir haben ja an vielen Industriewettbewerben teilgenommen, dann weißt du ja vorher, ob du gewonnen hast
ja,
oder
stimmt.
Nicht. Ja, also ich war halt auf dem Lean Around the Clock, habe dort auch einen Programmpunkt selber bearbeitet und habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich dann nochmal am Abend dann auf die Bühne gebeten werde.
Ja. Und das passt ja so gut, ja. Ne? Lean und Führung, gut, das ist ja genau unser Thema heute.
Ja. Ja, andererseits, wenn du Lebenswerk hörst, dann dein Alter ja gleich ein Stück wieder.
Das fühlt man sich alt, das glaube ich, ja. Ja, du hast ja gesagt, du warst ja schon zweimal zu Gast im Podcast. Wir haben da viel über Lean-Methoden geredet. Und deswegen jetzt zum Start mal so ein bisschen die provokative Frage. Was ist denn wichtiger, die Lean-Methode oder die Lean-Kultur?
In der Wirksamkeit auf Dauer, in der Nachhaltigkeit natürlich die Kultur und auch das Führungsverhalten, was hinter der Kultur steckt. Ja, ja. Ich will aber nicht die Methoden verpönen. Ja, also wir haben ja schon das letzte Mal gut über Methoden geredet. Da steckt ja sehr viel Wertvolles drin und das ist ja auch wirklich der eigentliche Baukasten, der zur Anwendung auch kommen sollte. Und die sind ja auch erfolgreich. Ja, machen wir da keinen Hehl draus. Ja. Aber Nachhaltigkeit erzielst du halt erst mit der kulturellen Veränderung.
Ja, sehr gut. Ja, das ist, diese Nachhaltigkeit ist ein spannender und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube ja viele auch das immer wieder erleben, dass so eine Transformation dann vielleicht nicht so gelingt, wie man sich das vorstellt und vielleicht zum Start gut klappt und dann irgendwie versandet. Wie ist es bei dir? Was für Erfahrungen hast du mit den Führungskräften gemacht, gerade bei der Einführung und auch der Weiterentwicklung von so einer Lean-Kultur?
Ja, also zu Beginn halte ich tatsächlich, und das ist eigentlich tatsächlich auch der normale Weg, die Auseinandersetzung, das Training der Menschen über die Methoden für nicht falsch und die auch so zur Anwendung bringen zu lassen. Das war immer am Anfang jeder Transformation auch gut und richtig. Ja, und das Führungsverhalten an der Stelle ist auch erstmal noch das das Vorhandene, das ist jetzt auch unauffällig. Ich denke, damit kann man auch erfolgreich sein. Ja, es muss halt irgendwann der Schalter umgelegt werden. Oder es muss in den Köpfen halt Klick machen, dass das so halt auf Dauer nicht funktioniert. Ja, und da machen wir uns nichts vor. Also ich habe auch erst so begonnen, ja, Methoden einzuführen. Ja. Weil das einfach auch, ich mal, machen wir uns nichts vor, wenn wir das in den Medien verfolgen, wenn wir Bücher lesen, wenn wir uns Podcasts anhören, Berater fragen, dreht sich meistens erstmal um den Methodeneinsatz.
Mhm. Ja.
Wenige reden tatsächlich über die Transformation, die dahinter steht. Ja. Und das ist dann so ein Prozess, wenn man den gemeinsam gestaltet, tatsächlich hier bewusst einfach diese Veränderung gestaltet. Das hat aber auch viel mit klassischem Change Management nur zu tun. Ja. Dann wird es tatsächlich eine Transformation, die auch in den Köpfen stattfindet.
Ja. Ja, das Thema Change Management ist da ein großes Thema. Ja. Also das erlebe ich immer wieder, dass es oft unterschätzt wird. Nicht nur im Bereich Lean, sondern das ist ja was egal welche Veränderung ich habe, ja, digitale Transformation, jetzt mit KI, auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, was vielleicht jetzt nicht mehr ganz so präsent ist, geht immer mit dem Change Management einher. Und da ist Führung einfach super essentiell. Ja. Also das ist, glaube ich, was man da ganz einfach schon mal vorneweg sagen kann. Jetzt ist es aber leider so, es gibt ja nicht nur gute Führung in den Fabriken von heute. Ja. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, wenn man, du kommst ja viel rum. Wie erlebst du das? Wie findet Führung statt? Welche Erfahrungen hast du da gemacht in den verschiedenen Fabriken, die du schon erlebt hast?
Ja, wir wissen ja nicht nur, dass leider und auch aus mir unerklärlichen Gründen Lean immer noch oder in vielen Unternehmen nicht gelebt wird. Das andere Problem, auf das wir heute mehr eingehen, ist halt, dass, wenn es dann eingeführt wird, nicht gut halt gelebt wird. Und dann spreche ich halt auch gerne von Fake Lean. Und die Symptome, die erkennt im Grunde genommen jeder, der sich damit beschäftigt, relativ schnell. Also typischerweise kommst du dann ja schon in eine geleckt aussehende Fabrik. Die Fertigung ist aus Aluminiumprofilen gegossen.
Da würdest du sagen, dann merkt man, dass es ein Fake Lean ist, wenn es zu aufgeräumt ist?
Nee. Aber das ist halt die Problematik, dass häufig schon mal eine gute Visualisierung erstmal gemacht wurde. Ja, also es ist halt eine Installation, ist ja im Prinzip schon mal erstmal gegeben. Ja. Und das ist halt das, was möglicherweise auch darüber hinwegtäuschen könnte, wenn man sich nicht mehr damit beschäftigt, dass halt nicht so viel dahinter hängt. Ja. Das kriegst du aber mit, wenn du im Grunde genommen tatsächlich dann durch die Produktion gehst und so ein klassisches Beispiel, also ich kann dir Litanei aufzählen, ja, da hängt eben das Produktionssystem an der Wand. Keiner kann dir erklären, warum es da hängt. Ja. Du siehst Wertströme, die gemacht wurden, die sich vornehmlich um Produktionsflüsse drehen, aber kein Materialfluss und Informationsfluss bearbeitet wird. Du siehst, dass eine Taktzeit definiert ist, aber niemand richtet sich im Punkto Arbeit und Material wirklich danach. Da gehst du an die KVP-Tafel, siehst neue Themen, die 3 Monate alt sind und keine Maßnahmen abgeleitet wurden. Oder die Maßnahmen sind da, aber die sind dann schon 6 oder 9 Monate alt. Ja. Oder da ist eine Ursachenanalyse, die immer wieder endet in Mitarbeiter nicht geschult, ja, als Antwort. Oder 5 Warum-Analysen, bei denen da einfach offensichtlich siehst, dass da aufgehört wurde, als eine bequeme Antwort gefunden wurde. 5S ist auch ein super schönes Beispiel. Häufig halt degradiert als eine reine Sauberkeitsinitiative, die dann noch auditiert wird, ob es auch wirklich sauber ist. Ja. Ja, oder Supermärkte, die ja den Vorteil haben, dass sie klar definierte Bestände haben, aber im Grunde genommen siehst du, dass überall mehr drin ist, als eben erlaubt oder auch auf den Gängen halt weitergelagert wird. Ja. A3s, wenn du die liest und im Grunde genommen dir sofort ins Auge sticht, dass die nur ausgefüllt wurden, weil sie halt ausgefüllt werden mussten. Ja, ja. Also
es gibt dann viele Erkennungsmerkmale, wo man merkt, das ist mehr Fake, wie jetzt wirklich verstanden und gelebt vor allem. Ja.
Ja, und das Schlimme, das ist ja eine Täuschung. Ja, das ist eine Täuschung gegenüber dem Besucher, aber was ich noch viel schlimmer finde, das ist ja auch eine Täuschung dem Mitarbeiter gegenüber.
Der Besucher ist ehrlich gesagt relativ egal, ne? Außer es ist vielleicht der Kunde. Aber
naja gut, wir Also ich finde das auch ärgerlich, gerade wenn du sehr aktiv Best Practice Sharing betreibst, also
Ja, das
Erfahrungsaustausch
ist
mit anderen
richtig, ja.
betreibst und du kommst dann in so eine Fabrik in der Erwartungshaltung. Das ist ja der dann in der Regel auch vorher so verkauft worden. Ja, also mit Hochglanzpräsentationen. Ja, meistens wird dann auch noch über Haltung an der Stelle geredet. Da kommen wir später nochmal drauf. Und dann kommst du da hin und bist eigentlich nur erschüttert, dass die Substanz halt fehlt
Ja,
dann. Ne?
ja. Ja, und was hat das jetzt mit Führung zu tun? Also, du hast ja schon gemeint, ja, es gibt ja auch viel schlechte Führung, ja. Wo würdest du jetzt die Brücke schlagen zwischen Fake Lean und Führung?
Der Erfolg im Grunde genommen der Transformation hängt ja maßgeblich davon ab, wie die Transformation gestaltet wird. Und das ist eine klare Führungsaufgabe. Da geht es darum, dass das Verhaltensmuster, die verändert werden sollen, die neu sein sollen, eben doch vorgelebt werden. Und deswegen ist Führung da einfach der Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Transformation.
Das heißt, anders formuliert, wenn
Ja.
wir da so ein Fake Lean haben, dann liegt das an der Führung, ja. Also nicht, weil die Mitarbeiter sagen, wir machen da Hochglanz für den Chef, sondern am Ende wird es so
Nee,
eingefordert, in
nee,
Anführungszeichen, oder?
nee,
Kann man das so sagen?
nee. Also es kann sein, dass natürlich da Unverständnis oder Unwissen tatsächlich auch eine Ursache ist. Dann ist es halt auch mangelndes Training an der Stelle. Ja, aber erfahrungsgemäß würde ich sagen, eher nicht.
Ja.
Ja, also dann ist vielleicht die Methode nicht gut genug eingeführt. Ja, aber das Hauptmuster, das man im Grunde genommen in Unternehmen erkennt, und dabei leider auch egal in welcher Branche, ja, das ist nicht nur in der Industrie so, ist dann tatsächlich, dass durch die Führung die Transformation nicht aktiv gestaltet wird.
Was für dysfunktionale Muster erkennst du da?
Ja, also ich habe ja schon in der Vergangenheit über bestimmte Muster geredet und das war mir dann tatsächlich ein Bedürfnis, das ein bisschen mehr zu strukturieren. Ich habe mich dann ein Stück an Carl Gustav Jung orientiert, ja, dem Begründer der analytischen Psychologie, und habe einfach mal, auch wie er, nur halt jetzt im Lean-Kontext, 12 Archetypen dysfunktionaler Lean-Manager definiert. Ich spreche da allerdings von Führungsmustern. Das heißt, das ist jetzt nicht ausschließlich durch die Führungskraft gelebt. Viele dieser Muster, die ich da beschreibe, die treten genauso auch bei Lean-Experten auf. Bei Lean-Experten sind ja häufig, das erkennen sie gar nicht, bei so einer Transformation auch in der Führungsrolle.
Ja, natürlich sind sie in der
Ja, weil sie
Führungsrolle, ja.
nämlich,
So ein operativer Lean-Verantwortlicher, ne? So von dem redest du jetzt gerade. Ja.
ja, genau. Aber das wird meistens gar nicht erkannt, dass sie in einer fachlichen Führungsaufgabe in dem Moment stecken und deswegen genauso der gleichen Gefahr ausgesetzt sind, das halt, ich sag mal, dysfunktional jetzt auszuführen, genauso wie die Führungskraft, die jetzt in dieser Veränderung drin ist.
Ja, gerade wenn ich verantwortlich bin für ein Produktionssystem, ne, für so ein Lean-System, dann ist das auf jeden Fall eine große, wichtige Managementaufgabe auch. Aber wenn du jetzt diese dysfunktionalen Typen im Kopf hast, diese Archetypen, dann denkst du auch an das Top-Management, oder? Das ist genauso dann für dich im Blick oder vielleicht sogar primär. Also Geschäftsführung und das obere
Ja, tatsächlich
Management.
aber nochmal mit einer Unterscheidung, weil das muss man im Grunde genommen auch klar vor Augen haben, dass der Top-Manager, also die Person, die im Grunde genommen diese Transformation initiiert und die Gewalt über den Ressourceneinsatz hat, bei der würde ich sogar sagen, das ist erstmal ein Dreh- und Angelpunkt. Also wenn die von der Transformation erstmal nicht überzeugt ist, dann brauchen wir auch gar nicht erst
Gut,
zu
dann wird sie auch nicht
starten. Ja,
passieren,
also
oder?
da.
Das ist ja schon
Ja,
mal die erste
da würde ich
Grundvoraussetzung.
tatsächlich nochmal deutlicher schwarz-weiß reden wollen. Ganz maßgeblich hängt es von der obersten Führungskraft einer Organisation ab, ob die Transformation überhaupt gelingt oder nicht. Ja, das ist so ein K.O.-Kriterium tatsächlich. Ja, alle Muster, über die ich dann jetzt mit dir reden möchte, das sind Verhaltensweisen, die man auch beeinflussen kann, die man auch verändern kann. Ja. Ja, aber wenn das nicht von der obersten Führungskraft gewünscht ist, dann ist da Hopfen und Malz verloren. Ja, dann kannst du ein bisschen rummachen, aber du wirst nicht erfolgreich sein und insbesondere wirst du nicht nachhaltig erfolgreich sein.
Ja, sehr gut. Also ist da nicht so schwarz-weiß, dass dann es gar keine Transformation gibt, aber dann funktioniert sie halt nicht oder dann ist sie halt nicht nachhaltig. Ne? Das ist dann halt die Konsequenz im Zweifel.
Ja.
Ja. Okay, spannend. Also du hast gesagt, es gibt 12 Typen. Das sind ja einige. Wie sollen wir es machen? Magst du einmal alle nennen oder sollen wir mal mit dem anfangen, der am meisten verbreitet ist?
Ja, ich habe ja so in den 12 so drei Kategorien
Ja,
tatsächlich,
okay.
die mich am meisten ärgern, die am häufigsten auftreten und die ich tatsächlich am gefährlichsten halte. Also
Dann fangen wir mal
ganz
mit
nach
denen an,
dir.
die am häufigsten auftreten. Das wäre doch mal interessant.
Ja, also ich bin sicher, du hast davon auch schon jeden irgendwo mal erlebt. Ja. Einen davon nenne ich den Kulissenbauer.
Okay.
Das ist der, der relativ schnell einfach mal so ein Bild eines Lean-Hauses oder Lean-Tempels malt, der sehr viel Energie darin reinsteckt, eine grafische Darstellung auch zu haben, der dann große Poster aufhängt von seinem Produktionssystem mit Logo und mit dem Spruch, das ist jetzt unsere Lean-Philosophie. Das Problem bei diesem Kulissenbauer ist, wenn du den fragst danach, welche konkreten Ziele denn und insbesondere strategischen Ziele wollen wir denn damit erreichen, dann wird das halt bei dem sehr still, ja, oder auch in den Antworten sehr abstrakt, weil da werden halt Methoden eingeführt, weil sie halt auf dem Tempel oder auf der Säule da draufstehen, ja, aber nicht deswegen, weil es tatsächlich einen Geschäftszweck dahinter gibt,
Also
ja.
diese Richtung, diese strategische Orientierung fehlt da in den Maßnahmen und
Ja,
auch im
einfach Lean
Gesamtsystem
zum
dann. Ja.
Selbstzweck gemacht wird. Ja, das halte ich für falsch. Ja, das ist einer. Ein anderer ist, ich würde sogar fast sagen, das ist der allerbekannteste, das ist der Oberflächenoptimierer. Das ist halt der, der auf den ersten Blick tatsächlich auch sehr pragmatisch wirkt, auch eine aktive Rolle hat und auch strukturiert arbeitet, aber im Kern im Grunde genommen der Methodensammler ist. Der liebt halt die Werkzeuge und das Problem ist, der behandelt im Grunde genommen mit diesem Methodeneinsatz nur die Symptome, aber nicht die eigentlichen Ursachen. Ja, er bleibt an der Oberfläche, aber kümmert sich eben nicht um einen Engpass. Ja, deswegen entwickelt der praktisch keine Organisation, der führt eben auch keine Transformationen an, ja,
Dafür
und
nur
damit
Tools ein im
initiiert er auch keinen
Prinzip.
kulturellen Wandel.
Ja,
Das ist reine
ja,
Tool-Einführung,
ja.
ganz genau. Ja. Ja, dann kennst du auch den Balkonchef, andere nennen den Überflieger. Ja, das ist der, der halt der Sport liebt, Ampelsysteme, Kennzahlen eben auf Management-Ebene bespricht und der dann viel von Transparenz redet, aber im Grunde genommen nur Reporting meint und der glaubt, dass Führung eben durch Steuerung funktioniert, aber eben nicht durch Präsenz. Ja, der kennt alle Zahlen, ja, alle Kennzahlen, wie sie stehen, aber eben nicht die Ursachen.
Ah,
Ja.
okay. Also der kennt den
So
Prozess dahinter nicht und
und
versteht eigentlich gar nicht, was die
nein,
Zusammenhänge dann sind, ja.
ganz genau. Und häufig kommt das in solchen Durchsprachen nur zur Rechtfertigung. Ja, und der baut dann auch sehr viel Erwartungsdruck auf. Aber in der Regel erwarten die oder erfahren die Mitarbeiter durch so eine Führungskraft auch wenig konkrete Hilfe. Ja.
Gut, ist ja die Frage, ob das die Aufgabe von der Führungskraft ist, ne? Konkret zu sagen, wo die Probleme sind, ja.
Ja, da kommen wir nachher, denke ich, bei dem Punkt hin, was aus meiner Sicht dann gute Verhaltensmuster sind.
Dann lass uns das
Ja,
noch
ja.
aufsparen. Aber das finde ich ein spannender Punkt, ne?
Ja,
Wie weit im
ja.
Detail muss denn jetzt eine Führungskraft Ahnung haben? Weil es gibt ja sicherlich auch die ins Micromanagement kommen. Mal gucken, ob es da noch einen gibt, der dann eher so ein dysfunktionaler Typ ist. Du lachst schon, ja. Sehr gut. Die andere Seite gibt es ja
Ja,
auch,
also
ja.
die häufigen, ich glaube, ja, da müsste man tatsächlich noch mehr erwähnen, weil die tatsächlich die größere Fraktion auch innerhalb der 12 da einnehmen. Wen nehmen wir noch? Ich würde in der Häufigkeit dann erstmal den Blaulichtbewunderer noch dazu nehmen.
Blaulicht.
Das ist halt, ja,
Okay.
kennst du sicher auch unter dem
Ja,
Feuerwehrmann oder
richtig,
sowas, ja.
genau.
Das ist der, der die Dramatik liebt, die Sonderschichten, die Rettungsaktionen, ja, wenn da eine Maschine ausfällt und ein Team noch spät in der Nacht dran werkelt, dass es noch dann doch funktioniert wieder, dann kommt er am nächsten Tag und lobt die großartige Leistung. Ja, ohne euch hätten wir das nicht geschafft, ja. Belobigt die Feuerwehr, ja, die Retter, die Krisenhelden. Aber das ist halt genau der, der all die anderen, die wichtigen, ja, die eben sauber planen, die stabile Prozesse installieren, die Standards definieren, die frühzeitig auf Risiken hinweisen, ignoriert. Ja, denn diese proaktive Arbeit, die ist halt auch sehr leise. So, und der schafft halt aus meiner Sicht eine falsche Anreizstruktur. Ja, Prävention hat in so einer Organisation keinen
Ja, das
Wert.
lernen die Mitarbeiter dann schnell, ne? So, wenn ich hier gesehen werden will, wenn ich auf die Schultern geklopft bekommen möchte, Da muss ich Feuer löschen und nicht irgendwie stabile Prozesse etablieren. Ja.
Also mich nicht falsch verstehen, das ist eine Expertise, die ich tatsächlich auch für gut und wichtig halte. Ja, also
Krisenmanagement braucht man, ja. Das ist schon richtig, ja.
Ja, du, reaktives Verhalten ist auch notwendig, weil du dich ja nicht auf alle potenziellen Krisen vorbereiten kannst. Ja, nicht alle Szenarien. Du musst eben auch gut reagieren können. Ja, aber wenn das alleinige Muster ist, ja, also keine Prävention in der Organisation herrscht, dann halte ich das halt schon für ein Problem. Und eigentlich sollte Prio 1 auf Prävention liegen. Ja, und erst danach die Reaktion erfolgen. Und
ich meine, das gilt ja für alle die Typen, die wir jetzt besprechen. Das sind immer Extremfälle, ja. Und es ist sicherlich in der Realität gibt es dann immer Mischformen davon. Aber das ist ja trotzdem gut, das mal sich bewusst zu machen. Ne? Also bin ich vielleicht so, habe ich so ein Muster dann auch bei mir in der Führung als vielleicht eine von mehreren Facetten. Ne?
Genau, also in der Regel findest du 2, 3, 4 solcher Muster dann wieder in einer Person. Aber rein mal für die Systematisierung wollte ich die tatsächlich mal so auseinanderfieseln.
Finde ich gut, ja.
Vielleicht noch, um zuletzt die häufigsten vollzumachen, würde ich noch den Rampenlichtregisseur dazu tun. Ja, das ist derjenige, der halt große Ankündigungen macht, die großen Townhall-Meetings, die Videos, der im Grunde genommen Sichtbarkeit sammelt. Mhm. Ja.
Für sich selber.
Das ist der sich selbst inszeniert, genau. Ja. Und der missachtet eben diese kraftvolle Wirkung, die in der Transformation aus einer ganzen Mannschaft ausgehen kann. Ja, die Mitarbeiter sind da aber sehr empfindlich und die spüren das eben auch, dass es dann um persönliche Profilierung geht. Das ist der Manager für meine Begriffe, der auch am wenigsten Spuren hinterlässt. Das merkt eigentlich keiner, wenn der weg ist.
Ja, weil der verändert wenig, da geht es nur um Sichtbarkeit für ihn und nicht um Veränderung für das ganze Unternehmen. Ne?
Ja.
Ja, spannend. Ja, dann ist es auf jeden Fall auch schon mal ein gefährlicher Typ, wenn du sagst, der bringt eigentlich nichts voran und den braucht man eigentlich nicht. Aber der macht vielleicht nicht so viel kaputt, oder? Das ist dann vielleicht das Positive bei dem Typ.
Ganz genau, ja. Okay. Ganz genau, deswegen ist es gefährlichere, ja. Okay.
Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt bei den nächsten Kategorien noch kommt. Mich würde ja sehr interessieren, welcher dich am meisten ärgert. Welcher Typ steckt da dahinter?
Ja, das sind, denke ich mal, 3, 4 Stück sogar.
Sogar,
ja,
wow, okay. Das ist einer, der dich am meisten ärgert?
Ja, ich glaube, ich habe das schon mal in der letzten Folge anskizziert. Wenn ich da jetzt gewichten sollte, würde ich tatsächlich im Moment den Gralspilger da zuerst nennen.
Okay.
Ja, also der eben ehrfürchtig von Toyota redet oder den Ono zitiert, ja. Der im Grunde einem sagt, wie man das in Japan macht.
Ja. Und der auch regelmäßig also dort ist natürlich, ja.
Ja, klar. Ja, aber eben um nur sich begeistern zu lassen und es genauso, nämlich wie es bei Toyota funktioniert, dann eben auch umzusetzen. Mhm. Also der erachtet das Toyota-Produktionssystem als Blaupause. Mhm. Ja, und der sieht eben nicht, dass auch bei Toyota das eben eine gewachsene Kultur ist. Ja, ein bestimmtes soziales System, auch in einem nationalen Umfeld. Und mein Plädoyer geht ja dahin, dass eine Transformation, ich rede jetzt nicht über die einzelne Lean-Methode, ja, Kanban ist in Japan, was auch Kanban in Deutschland sein kann, das ist nicht das Thema, aber wie ich eine Transformation durchführe, sie gestalte, also sie ausfülle, das muss Rücksicht nehmen auf einmal die Unternehmenskultur und auch auf die landesspezifische Kultur. Davon bin ich fest überzeugt, ja, und dieser Gralspilger, der ignoriert das. Ja, der will Toyota nachmachen. Ja, am besten auch noch kopieren.
Ja, 1:1 dann, ja. Ja. Ja, das ist dann schon fast gefährlich auch. Aber warum ärgert der dich besonders?
Ja, also das ist halt wir kommen dann nachher an der Stelle drauf, wenn wir über die guten Verhaltensmuster reden. Also ich will das mal ein Stück spoilern jetzt schon an der Stelle. Ein Punkt, der für mich da an vorderster Stelle steht, ist, dass man sich halt nicht selber auch in den Mittelpunkt stellen sollte. Mhm. Und das ist ein Muster, das man hier jetzt auch erkennt. Ja, da wird Toyota praktisch in den Mittelpunkt gestellt, was by the way auch von Toyota gar nicht so angestrebt wird. Ja, die wollen ja nicht im Grunde genommen die Welt gut machen durch ihr Produktionssystem, sondern haben für Sicherheit eine gute Lösung gefunden. Ja. Das ist für meine Begriffe dieses Anbeten eines Beispiels, das so toll war und deswegen man so ansetzen muss bei einem selbst, finde ich wirklich ein falsches Verhaltensmuster. Es ist für meine Begriffe was sehr Individuelles, was auf das eigene Unternehmen zurechtgeschnitten werden muss. Nochmal, die Methoden sind dieselben, da mache ich gar keinen Hehl draus, aber eine Transformation ist was total Individuelles. Ja,
das wäre immer die Ausgangssituation ja mit berücksichtigen. Ne? Das ist was dann komplett runterfällt.
Ja. Und nochmal, wir reden über Kultur. Ja, Kultur ist auch sowas wie nachher die Haltung, wo wir reden werden. Das ist erstmal ein ziemlich sehr plakatives Wort. Ja. Aber das mit Inhalt zu füllen, was ist denn unsere Kultur in dem Land, in dem wir uns bewegen, in dem Unternehmen, in dem wir
unternehmen? Und jedes Unternehmen hat ja schon eine Kultur. Ja. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen.
Ja.
Ne? Okay, ja, super. Aber finde ich interessant. Welcher Typ ärgert dich noch, wenn du sagst, da gibt es mehrere davon?
Also ich persönlich, ja, die kennst du jetzt auch alle von mir schon.
Ja, ist egal, ja, die
das
hören
ist der, auch nicht. Ja, hast recht. Na, ich denke, ich habe das in der anderen Folge schon mal angerissen, deswegen. Das ist der Orthodoxe,
ja, okay.
Ja, also der Dogmatiker. Also da ärgere ich mich wirklich drüber, ja, weil der erklärt dir halt, wie Lean eigentlich gemeint ist.
Ja. Der weiß auch alles besser,
ja,
oder?
Der kennt in die Literatur, die Studien, die Quellen, das weiß er alles ganz genau. Ja, ja, und der sagt dir eben, was denn nicht konform ist. Ja, und damit, und das finde ich das Schlimme, der korrigiert dich und der bewertet dich damit auch. Ja, das ist dann auch so ein Übermensch, der glaubt auch, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Der kritisiert damit alles, was von dieser Norm dann abweicht. Mhm. Und wenn das halt geschieht, und das fände ich so unangenehm, dann probiert halt auch niemand mehr etwas. Lean ist dann sehr akademisch und verliert seine Leichtigkeit. Ja, und das finde ich sehr, sehr schade dann. Ja, also du findest auch in LinkedIn manchmal dann in deinen Kommentaren dann solche Schlauberger. Ja, also die killen im Grunde genommen den Kern, was da in Lean steckt, was sie in wissenschaftlich abarbeiten.
Ja, kann ich bestätigen, ich kenne auch so Leute. Die kennen sich im Zweifel sehr gut aus, ne? Aber es ist immer die Frage, sie wissen vielleicht theoretisch, wie es gemeint ist, aber verstehen sie dann auch, was es konkret jetzt bedeutet und das auch in die Praxis zu überführen. Ne? Das ist dann was, wo es aus meiner Sicht oft hängt und der auch ein bisschen verwandt ist mit dem Typ, den du vorhin beschrieben hast, ne? Also die dann auch sehr von dem her kommen, wie machen es andere, wie macht es Toyota und so weiter. Also das ist so ein bisschen verwandt sicherlich.
Ja, also der ist auch noch eng drin an dem Pseudo-Japaner, ja, den ich auch noch habe. Denn der wirft natürlich auch gerne mit den Begriffen um sich, weil das ihn eben auch nochmal wichtig macht, ja, und quasi einen Kompetenzbeweis nochmal darstellt. Ja. Der redet eben von Monozukuri, Karakuri, Genji Genbutsu, Nemawashi, ja, und ja, wenn du den im Unternehmen hast, dann verstehen die Mitarbeiter eben auch nichts mehr, ja, weil sie einfach die Begriffe nicht verstehen.
Gehört auch zu der Kategorie von denen, die dich ärgern, der Pseudo-Japaner?
Ja, der ist dicht dran. Der ist dicht dran an dem Orthodoxen. Ja, weil das ist auch sehr dogmatisch. Ja. Die Mitarbeiter bei diesem Pseudo-Japaner trauen sich eben dann in der Regel auch nicht nachzufragen, ja, weil ja diese Expertise, diese gewaltige Expertise da vor ihm steht. Ja. Und die nicken dann. Ja, und ja, du weißt selbst, dahinter kommt da nichts mehr. Ja, das ist keine gemeinsame Verbesserung, weil das im Grunde genommen nur ein Expertenclub schürt. Mhm. Ja. Und wenn da was nicht funktioniert, dann hat eben jeder das Prinzip nur einfach nicht richtig verstanden.
Ja. Aber man hat das Gefühl, dass bei den beiden jetzt letztgenannten Typen es eigentlich um einen selber geht und nicht um das, dass wir gemeinsam besser werden, oder? Das vereint die ja so ein bisschen dann auch.
Ja. Ja, oder so eine Eliteschaft, zu der auch noch der Letzte jetzt, ich glaube, dann haben wir es tatsächlich auch rund, der Esoteriker noch zählt, denn auch der erzeugt im Grunde genommen über dieses emotionale Aufladen, über diese Überhöhung, ja, so ein Gefühl der Auserwähltheit, ja, so eine innere Elite. Ja.
Der stürzt sich nicht auf die Methoden, was wir schon hatten, sondern macht es quasi genau andersrum, der überhöht die Kultur, oder? Das ist dann im Prinzip die Gefahr
dahinter. Ja, er spricht von Haltung.
Ja, ja, richtig.
Ja, von Haltung.
Mal gucken, ob wir nachher auch noch esoterisch werden.
Bestimmt.
Okay. Ja, sehr gut. Interessant. Also das ist jetzt beschrieben, werde ich so ärgert. Jetzt gibt es auch die gefährlichen Typen. Das sind wahrscheinlich die, wo man jetzt besonders aufpassen muss, weil die können viel Schaden anrichten.
Stimmt, ja. Die habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht gehabt.
Ja. Hast du sie noch im Kopf, ja, welche die gefährlichen waren?
Nee, so, ja, kein Problem. Also ich habe ja schon manches Mal über die 12 geredet und ich habe so eine brutal große Reaktion darauf gekriegt. Ja, also der Hauptfall ist, dass jemand auf mich zukommt und sagt, wir haben den Komfortkapitän an Bord.
Ja, gut. Also wahrscheinlich gibt es in jedem Unternehmen ja 2, 3 von diesen Typen mal mindestens.
Ja. Ja, na, wie gesagt, das sind ja auch Mischformen da. Klar. Ja, also ich glaube sogar noch mehr, ja, dieser Varianten findest du im Grunde mit jedem Unternehmen. Ja, und keine Frage, du wie auch ich, wir haben solche Muster wenigstens mal gehabt. Ja, das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, das,
ich frage dich nachher noch, welches Muster du hattest oder vielleicht auch noch hast.
Ja,
die Frage kennst du aber noch nicht.
Ja.
Aber jetzt lass uns mal noch bei denen bleiben, die gefährlich sind, weil das interessiert mich, wenn du da jetzt einen einsortierst.
Ja. Also den einen nannte ich gerade tatsächlich, der Komfortkapitän, das ist so ein Zufriedenheitsverwalter. Ja. Meistens eben nur in Unternehmen, wo der Umsatz gut läuft, die Marge solide ist, die Auslastung hoch ist. Ja. Der sagt eben, never change a running system.
Der sorgt dafür, dass sich alle wohl fühlen und dass es so weitergeht wie bisher, ne? So.
Genau, ja. Das Problem ist nur, dass er sich in der Regel mit dem Durchschnitt vergleicht, ja, und nicht mit den Besten. Sonst würde er vielleicht zu einer anderen Erkenntnis kommen, ja. Ja, und der misst halt das aktuelle Ergebnis und orientiert im Grunde genommen sich nicht an einer zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit. Ja, und deswegen glaube ich, dass der tatsächlich eine trügerische Sicherheit schafft. Ja. Lean ist für den nur etwas für Unternehmen, die in der Krise sind.
Also richtig.
Aber eben nicht für Gewinner, wie er selbst ist. Ja. Ja. Und deswegen gefährdet der aus meiner Sicht wirklich am allermeisten und am größten wirklich die Zukunft eines Unternehmens.
Ich glaube, dass gerade im Maschinenbau bei uns in Deutschland da auch viele Unternehmen so Lean gemacht haben. Ne? Also wo man lange sich sehr guten Margen, auf einer super Positionierung mit den Produkten und so weiter ausruhen konnte, sodass man die Produktion halt so ein bisschen happy-clappy mitgemacht hat, aber sich eigentlich nicht so richtig über Wettbewerbsfähigkeit in der Produktion Gedanken gemacht hat.
Ja, das ist so ein Alibi gewesen dann.
Da hat man natürlich auch Lean gemacht und eingeführt.
Machen,
ne?
Auch. Aber ja, genau. Ja. Ja.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall gefährlich, weil es missachtet eigentlich die Zukunft und auch die Veränderung, die schon da ist, ne? Weil das ist ja meistens auch die Realität. Ja.
Ja, dann haben wir noch den Stillstandsarchitekten. Das ist praktisch die Bewahrernatur. Ja, der wirkt sehr besonnen, in der Regel rational, sind auch erfahrene Führungskräfte, aber er argumentiert eben auch immer wieder mit dem Risiko. Und er hat natürlich für alles einen Grund, warum es halt nicht jetzt geht. Ja. Wir dürfen nicht alles auf den Kopf stellen, das haben wir schon mal probiert, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja.
Das kenne ich eher von den Mitarbeitern wie von den Führungskräften, ehrlich gesagt, aber ja, dass es so Führungskräfte gibt, sicherlich.
Ja, deswegen sage ich, das sind Muster, das kann auch ein Lean-Experte genauso zum Ausdruck bringen. Ja. Oder eben der Change-Manager oder was auch immer. Ah, nee, das wäre ja untypisch. Ja, und er findet eben auch Gründe, warum es halt jetzt gerade eben nicht passt, ja, weil das Budget dafür nicht da ist, die Marktsituation ergibt sich gerade nicht, also ist zu viel Beschäftigung gerade oder wir haben Personalengpässe, nicht genügend Leute, die sowas machen können. Das falsche Timing, ja.
Er ist nicht grundsätzlich dagegen dann, ne? Aber er hat halt Gründe, ja.
Genau, und die Gefahr hier liegt drin, dass es gibt ja dann in der Regel engagierte Kollegen und die werden halt dann ausgebremst, ja. Damit erzeugt er Resignation, Innovationsmüdigkeit und schafft damit eine Organisation, die im Grunde genommen dominiert wird von Veränderungsresistenz.
Mhm. Nicht gut. Nee, das ist schon auch offensichtlich gefährlich.
Ich glaube, jetzt haben wir nur noch einen, ne?
Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht mitgezählt, aber es könnte passen, ja.
Ich auch nicht, ja, aber.
Wenn es da noch einer einfällt, dann schieben wir den nach. Wen hast du denn noch?
Ja, den mag ich an der Überschrift allein. Ja, da bin ich stolz auf meine Überschrift. Ja. Das ist der Agrarwirtschaftler.
Agrarwirtschaftler, okay. Der hegt und pflegt oder was macht der?
Nein. Der treibt regelmäßig die nächste Lean-Sau durchs Dorf.
Ach so.
Ja, also Green Lean, Smart Lean, Digital Lean, Agile Lean, Lean 4.0. Ja, gibt es ja viel davon. Ja, das ist dann ein Saisonprodukt.
Ja,
und durch einen neuen Begriff glaubt er eben, dass auch neue Substanz reinkommt. Und in der Regel eine Phase gar nicht abgeschlossen wurde. Ja, und ungeduldig mit dem Gefühl, es funktioniert noch nicht gut genug, man eine nächste Initiative draufsetzt. Ja, also neu lackiert, Lean neu lackiert, ja, oder umetikettiert wird. Ja, und ist ja klar, damit verwirrst du Mitarbeiter maximal, ja, und das geschieht immer, wenn nicht nur im Lean-Umfeld neue Initiativen eine Lösung sein sollen, da entsteht halt so eine Trendmüdigkeit. Mhm.
Ja, da kommt ein Trend nach dem anderen dann immer, ne? Und dann die Mitarbeiter merken ja, dass es nichts Neues ist, ne? Das ist, glaube ich, die große Gefahr, ne? Dass man halt.
Ja, also das habe ich auch selber schon gespürt in früheren Zeiten. Da entsteht dann auch einfach so ein Zynismus, ja. Also was kommt jetzt noch als nächstes?
Ja. Wobei da wahrscheinlich auch nochmal zwei verschiedene Typen drunter stecken. Das eine ist ja der wirklich immer nur so einen Etikettenschwindel betreibt und versucht damit vielleicht auch einen positiven Zweck eigentlich zu erfüllen, nämlich dass man Lean wieder neu unter neuer Flagge, unter schönem Gewand dann unter die Leute bringt. Und dann gibt es ja auch die Leute, die ja wirklich auch immer alles auf den Kopf stellen und wirklich sagen, okay, wir müssen jetzt alles anders machen, jetzt neue Methode, jetzt machen wir Shopfloor komplett anders, jetzt machen wir das komplett anders. Also wo dann ja wirklich diese Veränderungsgeschwindigkeit so ist, dass keiner hinterherkommt und auch die Sachen nie ins tägliche, in Reife kommen, ja.
Ja, beides nicht gut.
Nee, beides nicht gut. Aber es ist dann ist vielleicht die Sau, die nur ein anderes Gewand hat, quasi besser wie die komplett neue Sau.
Ja.
Okay, spannend. Wenn du jetzt das für dich selber reflektierst, gibt es da so einen, mit dem du auch sympathisiert hast in der Vergangenheit?
Sympathisieren würde ich jetzt nicht sagen. aus Unwissenheit nicht besser war.
Ja.
Ich war sicherlich am Anfang auch ein Oberflächenoptimierer.
Okay.
Ja, weil ich auch nur Methoden am Anfang eingeführt habe.
Ja,
und es noch nicht verstanden hatte. Ja, weil ich es aber auch noch nicht erfahren hatte. Das ist auch so ein Reifethema, Entwicklungsthema einfach, ja. Dann zu erkennen, nee, da steckt halt mehr dahinter. Mhm. Ja, also das ist deswegen auch nicht alles jetzt bitterböse, ja. Ich rede jetzt bewusst eben über diese 12 Merkmale, Verhaltensmuster, weil es geht ja darum, durch Reflexion dies zu erkennen.
Ja, und deswegen ist es auch schön, da offen drüber zu reden.
Da kann man ja dran
also
arbeiten. Ja, genau. Ja. Das ist ja Potenzial zur Verbesserung. Das ist ja erstmal nur was total Positives.
Genau. Ja. Das ist ja die Grundidee dabei, besser zu werden und auch vielleicht selber was zu erkennen bei sich, wo man vielleicht eine Tendenz hat. Ja. Ich meine, jetzt haben wir über schlechte Führung geredet, über dysfunktionale Lean-Manager, über die verschiedenen Typen. Jetzt wäre es blöd, da stehen zu bleiben, ne? Sondern wir sollten jetzt über das ganze Thema gute Führung reden. Was macht eine gute Führung aus? Was ist da der entscheidende Unterschied, dann das richtig zu machen, falls man das so sagen kann, dass es gelingt?
Ja, das könnte natürlich abendfüllend sein, das ist ja klar. Ja, ich versuche mich mal ein Stück zu fokussieren, was aus meiner Sicht die Top-Themen da wären, die natürlich beliebig noch zu ergänzen wären. Ja. Also ich hatte es vorhin angesprochen, es fängt schon mal damit an, dass man sich nicht mehr als Führungskraft so sehr selbst in den Mittelpunkt stellt. Ja. Die Übersprungshandlung, die dann eintritt, ist ja meistens, was auf so einer Folie dann auch meistens in der Mitte steht, ja, den Menschen in den Mittelpunkt stellen.
Mhm.
Ja. Auch schlimm, wenn das eben nur so ein Blabla ist. Ja.
Aber das ist ja die richtige Frage. Wenn du sagst, nicht, man soll sich nicht selbst im Mittelpunkt stellen, wer soll denn dann im Mittelpunkt stehen? Ja, das ist ja die berechtigte Frage. Ist das der Kunde?
Ja, natürlich. Aber ich bin jetzt erstmal bei der Dimension Mensch
genau.
An der Stelle tatsächlich, ja. Das war jetzt eine Killerfrage.
Ja. Entschuldigung.
Ja, du weißt, dass im Grunde genommen jeder Leaner die Prozesse vom Kunden her denkt. Ja, also das setze ich jetzt erstmal so als gegeben. Ja, ist vielleicht falsch, das jetzt als Voraussetzung anzunehmen. Aber sowas diskutiere ich genauso wenig wie Qualität.
Ja, das ist für dich
also definiert. Das muss erstmal klar sein. Ja, also so, und wenn das gegeben ist, dann kommen die Punkte, die ich jetzt anspreche. Mhm. Und da ist das einmal. Also das ist so ein Muster. Wann hat denn mal eine Führungskraft tatsächlich sich bewusst entschieden, bei einer wichtigen Präsentation beim Vorstand nicht selbst dann das tolle Thema zu präsentieren, sondern bewusst einfach auch mal einen Mitarbeiter zu geben, der sich in dieser Veränderung da hervorgetan hat.
Ja. Schönes Beispiel.
Könnte ja schief gehen.
Ja, das hat zwei Dimensionen. Das eine ist so das Thema Sicherheit. Ja. Macht er das so gut wie ich? Und das andere ist es dann natürlich Profilierung. Ja. Dann kann ich mich ja nicht damit profilieren mit diesem Thema. Ja.
Deswegen, das klingt jetzt sehr profan, sich nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen, aber das fängt im Grunde genommen schon bei der nächsten Präsentation mal an. Mhm. Ja.
Aber es ist ein sehr menschliches Thema, ne?
Aber wenn man das tatsächlich so als Grundphilosophie betreibt, dann trägt sich das auch brutal in die Breite. Mhm. Ja, weil nämlich dann auch nicht nur das Individuum, der Mensch einen anderen Stellenwert bekommt, sondern das ganze Team. Offen gesagt, also ich glaube, auch in meiner Führungsarbeit über die Jahre nur deswegen schlagkräftig geworden zu sein, weil ich dem Team diese Pole Position gegeben habe. Aber nicht mehr mir selbst. Mhm. Ja. Und das Interessante, das ist dann so ein Learning, was du im Grunde genommen als Führungskraft dann haben kannst, ist, dass du selber darüber wächst, dass du genau eben nicht mehr dich selbst in den Mittelpunkt gestellt hast, sondern weil nämlich jetzt die anderen sehen, der hat ja ein super Team entwickelt. Und das Ganze funktioniert nicht deswegen nur, weil er da ist, ja, sondern wirklich in Summe gut funktionierendes Team.
Also die Antwort auf die Frage, wer sollte denn im Mittelpunkt stehen, wäre dann das Team quasi, oder? Wenn wir jetzt über Führung reden.
Ja, ja. Ein Team, was immer auch ein Team eben aus Individuen
ist. Ja, richtig, genau. Ja. Sehr gut.
Was dem dann dicht folgt, ist so eine Feedback- und Lernkultur. Und die geht halt mit dem Vorleben los. Ja, das heißt, es muss dann auch erlaubt sein oder auch eben gewünscht sein, dass du erstmal dein eigenes Verhalten auch kritisierst und gerne auch Feedback annimmst. Also wie oft sieht man in Unternehmen, dass es zwar Mitarbeitergespräche gibt, aber wirklich, ich sag mal, Führungskräfte beurteilt werden, das ist ja eher untypisch. Mhm. Und ich meine jetzt gar nicht so sehr nur dieses Systematische, sondern einfach auch, man geht aus einer Besprechung raus und gibt sich gegenseitig Feedback, wie ist denn das jetzt gerade gelaufen? Ja, und es muss eben auch zur Führungskraft hin erlaubt sein. Ja, und das funktioniert halt nur, wenn du es selber auch so vorlebst. Ja, also das heißt, auch einforderst. Ja, und halte ich für sehr machtvoll, weil diese Selbstreflexion im Grunde genommen der Wegbereiter ist eben für jede Veränderung.
Mhm. Ja. Selbstreflexion ist ja das, was wir heute auch anstoßen wollen, von dem her passt das super.
Ja. Also wenn du aus dieser Selbstreflexion jetzt erkennst, dass du eben so ein Muster aus den 12 Archetypen beispielsweise jetzt lebst, ja, dann ist das erstmal Transparenz schaffen, ja, im Lean-Kontext, um jetzt daraus im Grunde genommen die Veränderung dann hervorzubringen.
Ja, spannend wäre jetzt, wenn man was entdeckt, bin ich bereit, mit meinen Mitarbeitern darüber zu reden? Also mir da Feedback zu geben zu diesem Thema. Ne? Das wäre jetzt was ganz Konkretes, was man machen könnte. Wo man aber schon merkt, da muss man sich als Führungskraft irgendwo verletzlich machen, was ja immer passiert, wenn man auch Feedback einfordert. Wo sich, glaube ich, viele mit schwer tun. Ja,
ja, also ich will offen sagen, dass das nicht in jeder Unternehmenskultur funktioniert. Also wenn du so ein Unternehmen hast, was eine reine Ellenbogenkultur lebt, dann wirst du damit natürlich gerade so jetzt auf Kollegenebene oder auch noch nach oben hin nicht so wahnsinnig erfolgreich sein, das ist mir auch klar.
Wir richten uns aber auch an das Top-Management, die könnten da jetzt einen Unterschied machen, ne? Aber klar, wenn ich im mittleren Management irgendwo bin, wird schwierig.
Ja, also das kannst du jetzt nicht basisdemokratisch dann und dann verändern. Ja, das haut dann auch nicht hin. Und im Zweifelsfall, wenn du in so einem Unternehmen bist, musst du dann halt die Frage dir stellen, okay, passe ich mich diesem mir nicht gefallenen System an? Wenn ja, musst du darin leben. Wenn nein, musst du es halt verlassen. Ja, und dir ein Umfeld suchen, in dem du diese Muster halt dann tatsächlich leben kannst. Ja.
Okay, ja, aber da merkt man schon, da ist Führung, das sind sehr grundsätzliche Fragen, über die wir hier reden. Ne?
Ja.
Gibt es eine weitere Dimension, die gute Führung ausmacht? Wir haben jetzt
Dimension angeguckt. Dann gezielt die Menschen befähigen. Ja, das ist jetzt relativ simpel. Das hat viel mit Training zu tun, weil wir reden jetzt viel über in der Praxis, was sich in der Praxis verändert an Verhaltensmustern, aber man muss natürlich auch die Theorie mit dazu liefern. Ja, also das Wissen, das Verständnis, das ist schon erforderlich. Deswegen Mitarbeiter befähigen würde ich im Grunde genommen auch noch einordnen. Ja. So, und wenn man dann halt über Prinzipien und Methodeneinsatz nachdenkt, das schließt sich an einem der OBM-Punkte an, die ich angesprochen habe, eben nicht alles einfach nur so zum Selbstzweck zu machen, sondern ganz gezielt zu schauen, was braucht dieses Unternehmen. Ja, und das ist manchmal auch erschreckend zu sehen, dass es im Grunde genommen gar keine strategischen Ziele gibt. Ja, also diese strategischen Ziele auch zu definieren und dann die Maßnahmen daraus abzuleiten. Wer führt denn bewusst eine Lean-Methode ein, weil er halt ein bestimmtes strategisches Ziel für die Unternehmung, damit für den Kunden eben erreichen will, halte ich für wichtig.
Ja, ich meine, dazu muss ich erstmal eine eigene Strategie haben, eine klare Zielsetzung. Da scheitert es ja schon bei manchen Unternehmen, dass man da was hat über Jahresziele also
erst
hinaus.
Erst das Ziel und dann die Strategie, weil die Strategie ist ja der Weg zum Ziel, oder beschreibt den Weg zum Ziel, sollte beides da sein, unbedingt.
Ja, und dann aber auch das Verständnis, Lean ist ein Beitrag dazu. Ne? Also das haben wir jetzt ja auch bei dem einen oder anderen Archetyp gesehen. Nicht alle glauben jetzt ja daran, dass Lean jetzt einen wirklich messbaren Beitrag am Ende auch zum Unternehmenserfolg leistet. Und das ist eigentlich was aus meiner Sicht sehr essentiell ist, da dieses Verständnis zu haben.
Ja, und dann einfach starten. Ich warne dann an der Stelle auch, und da widerspreche ich mich jetzt nicht, zu lange jetzt über Philosophie erstmal zu diskutieren.
Also der Pragmatismus, den du ja schon auch gelobt hast bei einem Typ, das ist was, wo du sagst, das ist wichtig und gut, ja.
Es geht um positive Erfahrungen erstmal zu sammeln. Ach, das funktioniert ja. Ja, und wir sind erfolgreich damit. Ja, und nochmal, die Methode, ja, also du wirst ja mit einer Fließfertigung überall erstmal 10, 20, 30% Durchlaufzeit reduzieren. Ja, das ist ja fast vorprogrammiert. Ja. Und dieses positive Erlebnis, das sollte man tatsächlich einsammeln. Als Team zusammen diesen Erfolg zu haben und deswegen Experimente zulassen, Wege, die nicht funktionieren, dann auch schnell wieder verlassen, neue Wege begehen. Ja, natürlich in dem Kontext dann alle Betroffenen auch immer einbinden, gleich ganz früh schon bei der Gestaltung des Neuen. Ja, und dann kannst du danach, und das solltest du dann natürlich auch nicht vergessen, ja, und da komme ich jetzt dann nochmal tatsächlich wieder zurück, dann auch die nachhaltige Wirkung dann eben doch nochmal dann durch Standards und durch Routinen und all das, was man dann tut, dem sicherstellen. Mhm. Und eben auch Transformation anführen. Denn am Ende ist ja Lean eine große Verhaltensänderung. Nicht nur in der Führung, sondern auch an jedem Mitarbeiter.
Ja.
Damit du dann in einem neuen Betriebssystem ankommst. Ja. Und merkst, dass du nie ankommst, sondern immer weiter marschierst.
Ich mag den Begriff Betriebssystem sehr gerne. Du hast jetzt zwischendrin auch immer wieder über das Wort Haltung geredet. Warum ist Haltung gerade im Kontext von Führung und Lean-Transformation so wichtig?
Ja, wahrscheinlich, weil jeder darüber heute redet, ne?
Das ist jetzt eine einfache Antwort. So leicht kommst du damit nicht raus. Also Haltung ist ein Begriff, der ist manchmal ein bisschen schwierig zu greifen, aber es hat ja einen Grund, warum wir auch darüber reden.
Genau. Der Grund ist, was wir alles vorher besprochen haben. Ja, es hängt eben an einem bestimmten Führungsverhalten, dass dir die Transformation gelingt. Punkt. So, das Problem ist halt, dass du häufig eben hörst, ja, das braucht halt nur die richtige Haltung. Mhm. Ja, und das klingt ja dann brutal hohl. Ja, also was heißt denn das jetzt wirklich konkret?
Ja, früher hat man immer über das Mindset geredet, ne?
Ja, Mindset, Kultur, Führung ist ja alles immer erstmal sehr abstrakt. Ja, und ich habe fast die Befürchtung, das ist auch so ein kein neues Phänomen, sondern nicht nur im Lean-Umfeld, sondern auch in anderen Themen ist das eher auch so ein Muster, dass Sprache da auch zum Teil sehr oberflächlich dann genutzt wird. Ja, es geht am Ende halt um ein beobachtbares Verhalten, ja, das du auch ein Stück beschreiben musst, um Verständnis dafür zu entwickeln, was bedeutet denn noch Haltung.
Ja.
Ja, aber wenn du nur von Haltung redest, weiß erstens keiner, was dahinter ist, und zweitens erzeugst du dann im Grunde genommen ja, nur ein Buzzword, aber eben nicht mehr.
Also der, Wenn man es konkreter beschreibt, würdest du sagen, ist es okay, aber wenn man es nur so als ein Buzzword verwendet, dann ja, bitte lassen. Ja.
Ja. Und wir erleben es, dass es halt als Buzzword nur benutzt wird und deswegen würde ich es tatsächlich bei einer möglichen Wahl in diesem Jahr als Unwort des Jahres
sehr gut
nennen.
Ja, finde ich spannend, ja. Buzzwörter sind immer schwierig. Das ist, vermeintlich sagt man damit viel und praktisch sagt man dadurch gar nichts. Und ich fand schön, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Und das war ja auch der Versuch jetzt beim Thema der guten Führung, das genauso zu machen, dass man wirklich beobachtbares Verhalten beschreibt. Ne? Was heißt das konkret? Sich selbst nicht im Mittelpunkt zu stellen. Ne? Konkretes Beispiel. Ich präsentiere nicht ein erfolgreiches Projekt vom Board, sondern ich lasse das meinen Projektleiter vielleicht machen oder wen auch immer. Ja,
ja, da gibt es noch viel mehr.
Genau.
Ja.
Sehr gut. Ja, ich glaube, es ist jetzt schon ganz gut rübergekommen, was gute Führung gerade im Kontext einer solchen Lean-Transformation ausmacht. Haben wir noch einen wichtigen Punkt vergessen oder würdest du sagen, das waren jetzt mal so ein paar entscheidende Punkte, die wir jetzt besprochen haben?
Ja, ich denke, das ließe sich halt beliebig noch ergänzen. Also auch mal eine Entscheidung festzuhalten, wenn sie unbequem sind. Nicht immer nach Lösungen, sondern eher nach Ursachen auch fragen. Ja. Mitarbeiter Lösungen entwickeln lassen und auch wenn man selber halt schon die Antwort im Grunde genommen im Petto hätte, ja, also da gäbe es sicher vieles, aber ich glaube, die Kernthemen haben wir genannt.
Mhm. Okay, ja. Sehr gut. Ja, dann ist für mich eine so eine Frage, die vielleicht auch noch spannend ist, wenn wir über Lean-Transformation reden. Wie lange dauert denn so eine Lean-Transformation? Oder anders gefragt, ist man damit überhaupt irgendwann fertig?
Nein, natürlich nicht. Ja. Also, wir reden, wie ich es ansprach, über eine Verhaltensänderung. Und das weiß jeder, dass das im Grunde genommen nicht mit einem Fingerschnipp funktioniert. Deswegen muss man dem auch tatsächlich die Zeit geben. Das ist eine jahrelange Entwicklung. Das Streben nach betrieblicher Exzellenz ist der Weg dahin und der Erfolg, der da sich dann einstellt, ist auch kein singuläres Ereignis. Ja.
Yes.
Im Grunde genommen ist dann Erfolg für mich ein Verlauf. Ja. Ja, so eine zeitliche Entwicklung, Änderung, Abfolge, einfach von Ereignissen, ja, wo du immer wieder besser wirst. Ja. Und wenn du so den Weg begehst, dann sind die Ergebnisse eben auch echt und kein Fake Lean.
Das ist cool.
Aber es sind Jahre.
Also das nehme ich auch jetzt für mich mit. Veränderung, das ist ein Verlauf. Erfolg ist ein Verlauf, ja. Also es ist ein
Erfolg ist ein Verlauf.
Das finde ich cool. Ja.
Glaube ich fest daran, ja.
Jetzt zum Abschluss möchte ich das Ganze noch ein bisschen praktisch machen, weil wir haben jetzt über vieles geredet.
Wir waren die ganze Zeit praktisch.
Ja, wir sind schon super praktisch, ich weiß. Aber jetzt nochmal ganz, ganz konkret. Also so als Praxistipp quasi fürs Top-Management. Wie ändere ich schlechte Führungskräfte? Also weil wir haben jetzt darüber geredet, was ist dieser schlechte Archetyp? Wir haben darüber geredet, was ist gute Führung aus? Aber wie verändere ich das denn jetzt?
Ja, ich glaube, zuallererst muss man zumindest hinschauen, bei dem jeweiligen Mitarbeiter, bei der Führungskraft, weiß derjenige nicht, welches Verhalten erwartet wird. Ja, das ist dann einfach nur ein Wissensproblem, das kann man schnell lösen. Weiß er es, aber traut sich nicht, dieses jetzt zutage zu fördern, dann hat das viel mit Rückendeckung noch zu tun. Das ist auch relativ leicht lösbar, aber du redest ja jetzt wahrscheinlich von dem, der es weiß, das auch zeigen könnte, das aber aus eigener Überzeugung nicht tut.
Nee, weiß ich nicht. Ich finde es schon spannend, das auch zu differenzieren, wie du es gerade getan hast. Manche Leute wissen es nicht, manche trauen sich nicht, ja. Und manche wollen nicht, oder? Kann man das so sagen?
Ja. Ja. Das ist halt aber der dritte ist halt der schwierige.
Ja, gut. Ja. Ja.
Und da würde ich eins in jedem Fall vorschlagen, was aus meiner Sicht nicht gelingt, ist zu versuchen, die Einstellung zu verändern. Ja, also aktiv darauf einzuwirken, du musst dich doch jetzt ändern. Ja. Ich würde so eine Führungskraft in die Situation bringen, wo er die neuen Verhaltensmuster zur Anwendung bringen kann. Und das geschieht natürlich nicht einfach so von allein. Das hat dann viel mit Aktivität von der übergeordneten Führungskraft zu tun, das halt zu gestalten, ihn zu begleiten. Meistens hat es damit zu tun, neue Rahmenbedingungen zu setzen, dass der Mitarbeiter im Grunde oder diese Führungskraft dann es also erlaubt ist, das neue Verhalten zu zeigen. Er zeigt dir das neue Verhalten und erlebt dann positive Erfahrungen daraus. Und wenn er das immer wieder erlebt, Ja, das muss halt auch wiederkehrend sein. Dann ändert sich aufgrund dieser positiven Erfahrung eben auch die innere Einstellung. Aber nur dadurch, aus meiner Sicht. Also konkret zu machen, wenn du eben jetzt nicht zu jedem Problem sofort eine Lösung erwartest, sondern auch die Zeit bewusst gibst, dass strukturiert jetzt Problemlösungstechniken angewendet werden dürfen und dann auch sollen. Ja, du setzt dann auch Standards dadurch. Ja, dann etabliert sich das eher auch, dass man sich die Zeit nimmt, das sauber zu eruieren, die tatsächlichen Ursachen für das Problem findet. Und dann, ich glaube, wir haben ja letztes Mal auch über, das war da halt das letzte Mal die Abschlussfrage, was für Problemlösungstechniken jetzt. Dann setzt du da unterschiedliche Standards, wird dann für das jeweilige Größe des Problems dann der Standard angewendet und dann
fertig, ja.
Dann erlebt diese Führungskraft cool.
Ja,
ja, ich habe jetzt tatsächlich eine Lösung gefunden und auch eine nachhaltige Implementierung jetzt sichergestellt. Das hat eine neue Qualität. Ja, vorher haben wir nur Symptome bekämpft.
Finde ich aber super, was du beschreibst. Das ist auch eine Erfahrung, die ich ganz oft gemacht habe. Kulturveränderung geht über verändertes Verhalten und nicht andersrum. Ja? Also wir denken ja manchmal, wir müssen hier im Kopf einen Schalter umlegen und dann verhalten wir uns anders. Aber der Witz ist, und das gilt auch für uns selber, wenn wir uns anders verhalten, dann fangen wir an, anders zu denken. Ja. Sehr schön. Ja, also ich glaube, es ist gut, wirklich nochmal zu hinterfragen, was ist das Problem dahinter? Weiß die Person einfach da nicht Bescheid? Fehlt die Rückendeckung vielleicht auch? Oder dann auch, wie kann ich ihm vielleicht auch nochmal andere Rahmenbedingungen schaffen, auch klare Standards vorgeben, das ist das, was du ja auch als Beispiel jetzt noch genannt hast, damit die Person sich anders verhalten muss, verhalten kann und dann eben auch positive Erfahrungen sammelt. Ich meine, das ist ja eigentlich das, was du ja vorhin schon im Großen beschrieben hast für die ganze Organisation in der Lean-Transformation. Ne? Das ist jetzt nochmal bezogen eigentlich auf die Führungskraft dann im Kleineren.
Anführungszeichen. Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau, ja.
Mhm. Okay. Jörg, vielen, vielen Dank dir auch nochmal für diesen Tipp zum Schluss und für den Einblick in viele Jahre Erfahrung, in ihr ganzes Lebenswerk, Lean und Führung.
Jetzt machst du mich auch schon wieder älter hier.
Danke dir.
Ja, ich danke dir auch, ja. Hat mir viel Freude bereitet und ich bin sicher, es gibt noch eine Menge Themen, über die wir sprechen könnten.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir mein Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig. Wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.